Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio, Episode 25. Ich bin der René und mit dabei ist offensichtlicherweise der Dennis.
Ganz offensichtlich bin ich auch dabei. Hallo René, hallo zusammen.
Wir haben es wieder mal geschafft, uns nicht zu motivieren, aber uns zeitlich zu organisieren, um endlich wieder mal eine Folge aufzunehmen, weil motiviert sind wir auch so. Viel öfter, als wir es schaffen, würde ich sagen, überhaupt sowas hier zu machen.
Hast du recht. Ist nicht ganz falsch. Ich glaube aber, dass das Verständnis ist da, glaube ich, auf allen Seiten gleich. Es ist einfach zu viel auch momentan zu tun. Ich glaube, jeder hat irgendwie so seine Kleinigkeiten zu tun. Bei dir ist es immer ein bisschen was mehr als Kleinigkeiten.
Bei mir ist einfach jede freie Stunde irgendwie ausgebucht und die wenigen, wo nichts ist, versuche ich irgendwie sowas wie X-Finger reinzustopfen. Ich arbeite daran.
Ja, wir alle. Wir kriegen das
Arbeit
hin.
Mit
wir
daran.
Kriegen das hin.
Okay. Alles klar. Dann machen wir einfach mal einen kleinen Sprung. Fangen wir einfach mal an heute mit ein paar Themen. Mittlerweile 2.5 ist jetzt eine Weile schon, ich sag mal, auf freier Wildbahn zu sehen. Und die Leute haben schon mal das eine oder andere Szenario gespielt, sich mit den neuen Regeln des Listenbaus vertraut gemacht und auch mit den neuen Regeln als solche, die sich ja zu 2.0 dann doch hier und da ein bisschen unterscheiden. Und die Leute haben ihre Erfahrung gesammelt, so auch wir. Und deshalb wollten wir heute mal auf unsere Erfahrungen hier eingehen zum Thema 2.5 oder ich sag mal so unsere ersten Erfahrungen, ne? Weil so richtig umfassend kann es ja noch nicht sein nach der Zeit, auf jeden Fall bei mir nicht. Du hast ja schon mal eine ganze Runde mehr gespielt wie ich.
Ich habe ein bisschen was mehr gespielt, ja, aber auch da, ich glaube, es gibt genug Spieler, die weit mehr Spieler haben, aber es ist ja auch im Grunde so, einfach mal ein Meinungsbild zu schaffen, also so eine eigene Meinung nochmal kundzutun.
Also unsere frühe erste Meinung, würde ich es mal nennen heute.
Genau, ja, so könnte man es meinen. Vielleicht nicht ganz fundiert, weil wenig oder zu wenig im Verhältnis zu dem, was wir eigentlich gewollt hätten an Spielerfahrung gesammelt haben. Und wir konnten nicht so viel Spielerfahrung sammeln, so ist richtig. Aber trotzdem, eine Meinung haben wir und wir haben natürlich auch uns ein bisschen überlegt oder drüber nachgedacht, was ist denn so, wir haben jetzt vier Szenarien, wo steht da eventuell was? Was ist so unserer Meinung nach Beste? Also da hat ja jeder von uns eine eigene Meinung vielleicht, aber schauen wir mal. Also ich sag mal, ich konnte alle vier Szenarien jetzt mehrfach spielen. Ich würde jetzt auch einfach mal den Start machen. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung.
Wir fangen einfach mal an, wir sprechen einfach mit Szenarien und wie wir dir sehen, wie sie uns gefallen haben und lass uns ruhig auch ein Ranking machen, aber leg einfach mal los.
Also ich muss gestehen, von allen vier Szenarien, also was ja so dem 2.0-Spiel immer noch am ähnlichsten ist, ist ja das Chance Engagement. Das ist auch, ich finde immer mal, das ist schön, das mal spielen zu können zwischendrin, um einfach nicht diese Ideologie zu haben, ich muss jetzt irgendwelche Szenarienpunkte oder irgendwelche Objectives einsammeln, sondern ich kann so ein bisschen einfach auf den Gegner zufliegen und ein bisschen schießen. Ja, das finde ich ganz schön. Ich mag aber die anderen drei Szenarien auch. Also Assault at Net On. Muss ich ganz kurz an Sebastian Reinicke denken, der mich da gestern hat mir fast auf die Finger gehauen, als ich on gesagt habe. Assault at the Satellite Array. Das finde ich somit das Interessanteste, um ehrlich zu sein, weil ich hier das Gefühl habe, da kommt es halt auch so auf die Fliegerei auch noch an. Das gefällt mir halt so am besten, weil du halt sagen kannst, du nimmst nicht irgendwas ein und du hast dann ständig die Punkte, sondern du musst auch schon deine Züge so planen, dass du im besten Fall von Objective to Objective fliegen kannst und dann deine Siegpunkte halt einsammeln kannst. Weil es gibt ja dann auch noch das Salvage Mission, genau, wo man ja diese Objectives einsammelt, die dann auch eine ganze Zeit lang mit sich rumschleppt und dafür dann irgendwelche Siegpunkte bekommt. Da muss ich sagen, das gefällt mir doch, da gefällt mir das Assault at the Satellite Array mit am besten. Also wenn ich jetzt mal so sagen muss, Chance Engagement, das klammere ich aus, weil es zu nah an 2.0 ist, aber so von den anderen drei ist das Assault on the Satellite Array. Das ist meiner Meinung nach stärkste Szenario. Das Scramble the Transmission, weiß ich nicht, hat mich nicht so nicht so mitgenommen, muss ich gestehen. Also fand ich jetzt irgendwie auch sehr, 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 ja, ist nichts Besonderes, ne? Irgendwie. Es ist schwierig.
Kannst du einfach nur Sachen eine Reihenfolge geben?
Also wirklich so rein,
ja, reine wirklich eine reine Reihenfolge, in welche, ah, ja, wie du siehst. So für dich.
Ja, also so gesehen würde ich jetzt sagen, dann Assault at the Satellite Array ist wobei das Chance Engagement muss ich ein bisschen ausklammern. Trotzdem,
Es ist ein Szenario.
Dann ist trotzdem Assault at the Satellite Array, dann das Chance Engagement. Das ist lustig, das ist Salvage Mission und dann Scramble to Transmission, ist genauso so, wie sie veröffentlicht worden sind, ja, ist das auch so meine, wäre auch so meine persönliche, persönliche Meinung dazu.
Also ist, so wie es im Szenario-PDF von AMG auch aufgelistet ist.
Genau, also so kommt es auch wirklich bei mir in die, ins Ranking.
Soll ich dir mal meine Reihenfolge nennen? Ganz kurz vorweg, sechs waren es. Und ich muss tatsächlich erstmal eingestehen, ich habe zufälligerweise tatsächlich Salvage Mission noch nicht gespielt. Ich werde es trotzdem ein Ranking machen. Mit allen vier Szenarien. Trotzdem, ja. Also ich meine, die Regeln sind ja klar. Und wenn man jetzt mal alle anderen Szenarien gespielt hat und gelernt hat, sich mit so Szenarien umzugehen, worauf man grob achten muss, kann man ja auch anhand der Regeln, die da stehen, einfach schon mal grob einschätzen, wie sich es einfach anfühlt beim Spiel. Na?
Ja, klar.
Klar. Gut, bei der Salvage Mission muss man natürlich gucken, dass man in der Liste idealerweise vielleicht ein bisschen was dabei hat, dass man auch ein paar Crits machen kann, damit man die Cargo, diese Blycash, zu der von Gegner runterschießen kann, um dem die Punkte zu nehmen. Aber wie gesagt, ein bisschen Listenbau da involviert. Aber tatsächlich, mein bisher liebstes Szenario, das am meisten Spaß gemacht hat, war auch Assault at the Satellite Array. Fand ich toll, habe ich wirklich viel Freude dran gehabt. Es ist einfach mal eine andere Art, es zu fliegen. Man muss ein bisschen mitdenken, wenn man einfach schaut, wie lange könnte das Match noch gehen, wenn man grob versucht einzuschätzen, wie lange könnte das Match noch gehen, greife ich lieber an oder hole ich mir lieber noch einen Satelliten, den ich dann kontrolliere, oder sichere ich den, bleibe ich hier. Also, da gibt es wirklich viele, viele, viele taktische Gedanken, die man sich da machen muss. Ist halt nicht ganz so flach. Ne? Man muss schon ein bisschen weiter vorausschauen bei dem Spiel. Finde ich super.
Ja,
das also bei dem Szenario. Genau, deshalb ist das auch meine Nummer 1, um es ganz grob zu sagen. Zweiter Platz ist tatsächlich auch das Chance Engagement. Weil es einfach, die Art, die Spielart ist ja ungefähr die von 2.0. Da ist mein Gegner. Ich schaue, dass ich ganz klassisch mir eine vorteilhafte Position verschaffe, so dass meine Staffel gut aufgestellt ist und ich den Gegner möglichst so erwische, dass er sich schlecht verteidigen kann. Also jeder guckt, dass er die beste Position kriegt, bevor er wirklich angreift. So wie es eigentlich 2.0 war. Hat auch was Schönes, hat viele Vorteile, besonders hat es halt den Aspekt, der den anderen Szenarien leider, also in Anführungsstrichen, leider fehlt. Einmal das, aber das ist es nicht mal. Das ist eigentlich mehr die Sache, wenn du hinten legst, in der anderen Szenarien, also nicht nur so ein bisschen, sondern ein bisschen mehr hinten legst, ist es furchtbar schwer, wieder sich nach vorne zu kämpfen und das Ding umzudrehen. Das ist unglaublich schwer in den anderen Szenarien. Und beim Chance Engagement, also beim klassischen Dogfight, ist das absolut machbar, wenn man mal mehr riskiert oder einfach mal auf Risiko geht. Und bei den anderen Szenarien, dass man volles Risiko geht, ist oft dennoch die Chance verschwindend gering und gleich null, dass man schafft einen großen Rückstand, wenn man am Anfang in Zug 0, dazu kommen wir noch, vielleicht schon Fehler gemacht hat, gravierenderer Art, hat man manchmal gar keine Chance mehr. Das ist ein bisschen schade. Deshalb ist auch Chance Engagement eindeutig bei mir auf Platz 2. Und dann gefolgt von, nicht überrascht sein, nicht lachen, Salvage Mission tatsächlich, auch wenn ich es noch nicht gespielt habe. Warum rutscht Salvage Mission bei mir automatisch auf den dritten Platz und nicht auf den, ich sag jetzt mal, vierten, wo nämlich Scramble the Transmission ist? Der Grund ist einfach bei Scramble the Transmission diese Zufallskomponente. Dass man manchmal nicht schafft, dass halt gewürfelt wird, wenn ein Satellit schon vom Gegner sozusagen kontrolliert wird. Und dann würfelt man hin, man macht seine Aktion, man gibt die heilige Aktion aus, ne, die man hat. Und dann würfelt man eine Leerseite und das Ding ist nur neutral. Das ist irgendwie, es belohnt nicht wirklich. Ne? Das heißt, wenn man da mal sagt, Mensch, Risiko, ich muss jetzt was reisen und dann, okay, ist das eine weitere Zufallskomponente, die zum Spiel hinzukommt? Wir haben schon die Zufallskomponente, ich greife an, ich würfel Leerseiten, ich habe Pech gehabt. Dann kommt der Effekt, ich verteidige mich, ich würfel Leerseiten, ich habe Pech gehabt. Okay, passiert, kann man damit leben. Ja, ist okay, das kennen wir alle schon, lange, seit 1.0. Aber nochmal zusätzlich, hier, nachdem man eine Aktion ausgegeben hat, dafür nicht belohnt zu werden, sondern nochmal wirklich aufs Würfelglück angewiesen zu sein, stört mich tatsächlich sehr. Macht mir keinen Spaß. Also Scrambled Transmission an sich nett, aber nicht mit der Zufallskomponente. Und deshalb, wie gesagt, auch bei mir tatsächlich ist das Ranking so, wie es im AMG-Szenario-PDF aktuell auch aufgelistet ist. Ne? Mag ein Riesenzufall sein, aber ja, doch. Ne? Also, ja.
Ja, also ich finde, was mir so ein bisschen... Da gehen wir jetzt vielleicht schon ein bisschen ins Detail auch rein, was mir so ein bisschen immer noch ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass das Spiel noch nicht so hundertprozentig noch oder dass diese ganzen Missionen noch nicht so hundertprozentig sind. Diese Punktevergabe am Ende der Runde, das ist mir ehrlicherweise teilweise noch zu unausgewogen. Also ich finde, das ist alles in Ordnung. Du kriegst am Ende deiner Runde kriegst du irgendwelche Punkte und das ist irgendwie cool. Aber ich finde, wenn du jetzt zum Beispiel, du spielst jetzt das Satellite Array. Mhm. Du hast drei Satelliten oder du bist mit deinen Schiffen relativ gut platziert für drei Satelliten. Oder Satellite ist sogar mit eines der schlechtesten Beispiele. Wir nehmen jetzt einfach mal das wir nehmen jetzt das Salvage Mission, das ist viel, viel besser. Du fliegst auf so einen Satelliten zu oder auf so einen Cargo Hold, wie auch immer, das packst du ein und dann fliegst du nur noch rum. Und dann kriegst du im Grunde ständig jede Runde kriegst du deine Punkte. Ich finde, wenn du halt von den Dingern drei Stück mitschleppst, vielleicht im besten Fall sogar vier, vielleicht hast du auch einfach Glück, hast eine große Staffel, also ich meine, das da komme ich später vielleicht auch nochmal zu, aber wenn du halt vier Stück davon trägst, oder selbst nur drei Stück davon trägst, hast du halt nach drei Runden, bist du einfach schon an einem Punkt, wo dein Gegner dich kaum noch einholen kann, es sei denn, er schießt dich gut ab. Hier würde ich mir wünschen, um ehrlich zu sein, dass wir diese Punktevergabe ein bisschen anders da gestalten, dass AMG vielleicht überlegt, okay, wenn du die Mehrzahl der, ob das jetzt die Satelliten sind oder wie auch immer, dann kriegst du vielleicht ein oder maximal zwei Siegpunkte. Oder du kriegst im Grunde ab einer gewissen Menge kriegst du mehr
Siegpunkte. Ja, aber das muss schon ein gewisser Anreiz da sein. Wenn die Anzahl der Punkte zu gering ist, als Beispiel, du kriegst ja nur einen, wenn du mehr hast, dann geht keiner mehr auf diese, holt sich keiner mehr diese Black Hashes, weil die Aktion aufzuwenden dann einfach zu teuer ist, um dann vielleicht einen Punkt zu kriegen. Dann machst du lieber als Aktion einen Fokus oder eine Zielerfassung und schießt ein Schiff ab. Also dann sind wir zu dicht am Chance Engagement dran. Also es muss schon immer noch die Leute belohnen, dann auch wirklich das Missionsziel zu verfolgen.
Ja? Das ist klar.
Da muss man wirklich dann vorsichtig ausbalancieren.
Genau, und das denke ich mir. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen was drehen, weil was ja in der Community auch ein ganz großes Thema ist, ist ja auch die Runden oder die Spielzeit einer gesamten Runde. Früher waren es 75 Minuten, jetzt kannst du halt bis zu 12 Runden spielen. In der Regel kommst du halt gar nicht so über die 5-6 Runden. Das reicht meistens schon aus, dass du dann deine Siegpunkte hast.
Ja, so 5 bis 7 Runden, also eher so 6 oder 7 Runden waren immer meine Erfahrungen gewesen aktuell.
Genau,
aber da merkst du halt prinzipiell erstmal gut anfühlt für mich, finde ich, von der Gesamtspiel.
Ich finde auch nicht, dass sich das schlecht anfühlt. Ja. Also das nicht falsch zu verstehen. Also schlecht fühlt sich das nicht an. Ich glaube halt nur, dass der Anreiz für ein Spiel, was dann vielleicht auch immer über die Zeit geht, größer ist als diese schnellen Spiele. Also ich glaube, das ist auch das, was ich immer wieder aus der Community wahrnehme, so wenn ich in den verschiedenen Discords, also gerade in den deutschsprachigen Discords mal gucke, da gibt's immer wieder so die Meldung, ja, da habe ich schon wieder 26-2 gewonnen, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, und nach insgesamt 15 Minuten, ja, oder 20 Minuten. Ich glaube,
ja, aber dann sind halt gravierende Fehler passiert auf der einen Seite. Ne? Also ich kann mir jetzt nicht bei 26-2 oder sowas, jetzt möchte ich das mal völlig aus dem Zusammenhang reißen. Sagen wir ruhig 26-2. Ne? Wenn ich jetzt mal, ohne zu wissen, welche Listen jetzt da angetreten sind oder ähnliches, würde ich jetzt einfach mal tippen, da hat einer der beiden Spieler gravierende Fehler gemacht.
Ja, vielleicht.
Ja, ja, also ganz sicher sogar. Auf jeden Fall, ja. Oder das Szenario war nicht hundertprozentig klar, wie es funktioniert oder wie man vorteilhaft sich seine Szenario-Ziele platziert oder wie man sich richtig aufstellt, weil weil wie gesagt, die Runde 0, wie man so schön sagt, ist halt einfach immer viel wichtiger geworden wie zu 2.0 Zeiten.
Ja, das ist definitiv
deshalb, richtig. Deshalb schmeiße ich jetzt einfach mal kurz an der Stelle ein. Du hast ja einen schönen Link geschickt und den werdet ihr auch in den Shownotes finden. Da gibt es so einen tollen Artikel zum Thema Runde 0, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Der liebe Reinecke.
Genau.
Und lest es euch durch, schaut es euch an, stehen viele schlaue Sachen drin. Und wenn ihr euch nicht so richtig sicher seid, hä, was ist das, was soll das, warum soll es jetzt wichtig sein, dass ich meine Missionsziele hier oder dort platziere, am Anfang näher bei mir oder doch vielleicht ein bisschen weiter Richtung Gegner verschiebe, lest euch den Artikel mal durch. Das hilft.
Ja, es ist wirklich interessant. Also da geht es ja auch nicht nur prinzipiell darum zu überlegen, wo stelle ich meine, also du sagst es ja richtig, nicht nur wo stelle ich jetzt meine Schiffe auf, sondern auch wo stelle ich meine Objectives hin, die ich aufstellen darf. Ich meine, jeder darf zwei verschiedene aufstellen. Und das ist, also dieser Turn Zero, wie er ja auch genannt wird, das ist somit einer der wichtigsten geworden, weil damit kann man mittlerweile sehr, sehr viel schon im Vorfeld gewinnen oder auch ganz oft seine Gegner einfach viel besser kontrollieren, wenn man halt dann auch als erstes aufstellt.
Also leider kann man auch an der Stelle dann dadurch sehr große Fehler machen. Das muss man leider auch sagen. Also es ist die Aufstellung, was ist das, wie gesagt, das ganze Setup ist dort viel, viel wichtiger geworden fürs gesamte Match aktuell. Und das ist noch nicht bei allen angekommen, da bin ich mir ganz sicher. Und deshalb glaube ich auch, ist einer der Gründe, warum man noch so extrem, also ein Teil der sehr extremen Spielergebnisse mit wirklich hohen Siegen und schnellen Siegen passiert. Mhm. Also gerade die schnellen Siege, ne? Denke ich, rühren durchaus dort her. Nicht alle, klar, aber mit Sicherheit viele.
Ja, aber wie gesagt, gerne mal reinschauen, auch vielleicht mal einen Kommentar da lassen oder wenn ihr auf dem Discord-Server von der SAG seid, da ist der Sebastian auch viel unterwegs, also der Reinicke, da könnt ihr ihm gerne auch mal einen Gruß da lassen, weil das ist wirklich etwas, da hat er sich viel Zeit genommen, hat sich viele Gedanken gemacht und das ist etwas, worüber jeder sich einen Kopf machen sollte, wenn er X-Wing spielen möchte mit 2.5, weil das wird immer wichtiger. Turn Zero ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, denke ich.
Ja, absolut, sehe ich auch so, ne? Ganz klar. Ich meine, man ist noch gewohnt von 2.0, wie stelle ich es auf, wenn man nur die Listen einschätzt, was kann meine Liste, was kann die gegnerische Liste, wie kann ich die am besten abschießen oder wie überlebe ich lange genug? Das ist schön fürs zweite Szenario, Chance Engagement, aber für alle anderen Szenarien ist das, ich sag mal, in 95% der Fälle nicht der richtige Weg.
Richtig, ja. Richtig.
Ja, es sei denn, man kann eindeutig identifizieren, dass man weiß, oh, meine Liste ist dem Gegner, der gegnerischen Liste maximal überlegen. Ich weiß, ich krieg den in so und so vielen Runden, kann ich dem die Hälfte seiner Schiffe wegballern. Ich weiß es. Okay, dann kann man auch mal in anderen Szenarien auf die Missionsziele wirklich mal anverstrichen scheißen und einfach mal den Gegner wirklich abschießen. Aber die Situation wird nicht mehr so oft eintreffen. Allein schon, weil der Listenbau sich jetzt auch doch stark verändert hat, seitdem es die Szenarien gibt.
Richtig. Ja, ich denke auch da können wir auch direkt mal zum nächsten Thema übergehen, weil das ja schon, ich meine, neben Turn Zero ist natürlich das so das Wichtigste, der Listenbau selber. Und hier ist natürlich so die Frage, die sich stellt, Masse oder Klasse? Brauche ich viele Schiffe, um szenariotauglich spielen zu können? Oder habe ich lieber meine Elite-Schiffe? Ja, also spiele ich eine 3-Schiff-Liste oder spiele ich lieber eine 8-Schiff-Liste? Was bringt da mehr? Was lohnt da mehr? Und ich glaube, die goldene Mitte, das ist so das, was aktuell ja so der Standard ist. So fünf Schiffe. Ich glaube, das ist sowas, das taugt, glaube ich, mit am meisten aktuell. Da bist du in alle Richtungen ganz gut aufgebaut. Also weiß nicht, ob du da eine andere Erfahrung gemacht hast, ob du vielleicht auch durch die anderen Spiele, die du jetzt gesehen hast in letzter Zeit, ein anderes Gefühl dafür hast. Wie siehst du das?
Oh, wie sicher? Das ist eine gute Frage. Das ist halt, ja, momentan muss man seine Liste aufstellen, mehr so wie so ein Schweizer Taschenmesser. Ne? Man muss halt für jede Situation oder Szenario irgendwie was Passendes dabei haben. Ne? Weil,
Ja,
also
eben.
wenn man jetzt auf ein Turnier geht und dort werden, ich sag mal, 4 Runden gespielt, man weiß, okay, jedes Szenario kommt laut aktueller Turnierregel einmal dran. Reihenfolge ist dann natürlich zufällig. Das heißt, man muss für jede Situation irgendwie gewappnet sein. Der Trend geht ganz klar zu mehr Schiffen, ohne Frage. Ist es bei den Spielen, die ich ja selber gespielt habe oder bei denen, die ich mir auch online angeschaut habe, das waren auch so, ja, ich möchte mal sagen, einige, manche habe ich nur überflogen, wenige komplett geguckt, weil einfach keine Zeit da war. Aber wichtig war für mich einfach, wie stellen die Leute auf, was machen sie und wie fliegen sie natürlich, ja. Wie fliegen sie in den ersten zwei Runden, ist super spannend. Später sind die Entscheidungen dann, na, ich sage mal nicht mehr ganz so gravierend, aber immer noch natürlich, immer noch können noch entscheidend sein, aber die ersten zwei sind einfach schwerer gewichtet. Ja, was hat man so gesehen? Wo geht die Reise hin? Also, 3 Schifflisten, ich habe keine gesehen. Ich sage es mal abgesehen von ein paar Casual-Runden oder sowas. Nein. Also, wenn er auf ein Turnier geht, ein großes, 3 Schifflisten habe ich nicht gesehen. 4 ist das absolute Minimum, was Leute aktuell gefühlt spielen. Aber das meistvertretene waren 5 oder 6 Schiffe tatsächlich. Ja, 7 Schiffe ist natürlich auch wieder so eine Sache. 7 oder 8 Schiffe, es dauert natürlich sehr lange. Dadurch, dass das Setup jetzt alleine schon länger dauert und dann hat man natürlich weniger Runden vor sich. Macht es schwieriger, in meinen Augen. Und von daher ist 6 oder 5 Schiffe tatsächlich so die meistgespielte Listengröße aktuell, ne?
Ja, also ist das zumindest das Gängigste. Ich meine, kommen wir jetzt auch gleich nochmal zu. Ich war gestern, also jetzt ist heute Sonntag, ich war gestern am Samstag in Idstein gewesen auf einem Turnier von Yodas Data. Und da hat, also entgegen deiner jetzigen Aussage, eine Dreischiffliste gewonnen.
Ja.
Das, ja, also es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, wer spielt das Ganze, also wer ist da wirklich. Ich glaube, das habe ich ja schon immer irgendwie gesagt. Ich glaube, ein guter Spieler kann mit jeder Liste gewinnen. Ja, das ist also
Ja, wenn er nicht gegen
und
anderen
jetzt.
guten Spieler spielt, der die passendere Liste hat.
Okay, ja, das
Sag ich mal, ne?
nehm ich gerne so an, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, zumindest hat ein guter Spieler mit jeder Liste eine gewisse
Ja,
Chance. Egal, ob
ja.
das jetzt eine 3- oder 8-Schiff-Liste ist, weil ich glaube, jemand, der das Spiel einfach für sich so verinnerlicht hat, und ich meine, das gebe ich offen zu, da bin ich noch weit weg von. Also dass ich sagen würde, ich habe das Spiel so verinnerlicht. Also ich bin jemand, ich denke von Zug zu Zug. Es gibt ja andere, die spielen, die gucken jetzt schon 3 Züge weiter. Und das zu können, ist ja eine Kunst für sich. Und das kann nicht jeder. Und das ist spannend. Von daher muss ich hier sagen, also ich sehe aktuell auch primär Masse-Listen. Aber es gibt auch ein paar wenige. Und da ist jetzt der Reinicke wieder das beste Beispiel, der das Turnier in Idstein gewonnen hat, der halt der gesagt hat, ich will jetzt mal 3 Schiffe spielen, ich möchte mal gucken, dass ich mit einer Assliste irgendwas reißen kann. Ja, ich sag mal, 3 von 4 Szenarien, die ja eigentlich genau auf das ausgelegt sind, dass du eigentlich mehrere Schiffe hast, die halt irgendwas einnehmen können, beziehungsweise mit sich rumschleppen können. Also von daher, es ist gar nicht ohne. Also ich finde das sehr spannend, um ehrlich zu sein, dass wir hier plötzlich so eine große, doch sehr viel Varianten haben können. Natürlich, wie gesagt, Klasse ist Thema für sich, das kann halt super schwer werden, aber wenn du so ein bisschen Ahnung vom Spiel hast, dann schaffst du das, glaube ich, auch.
Was genau hat er denn geflogen?
Der ist geflogen, eine First-Order-Staffel, und zwar, ich muss lügen, er hat auf jeden Fall One-Rack drin gehabt, er hat Quick-Draw drin gehabt, und ich meine, er hätte Kylo mit drin gehabt. Ob
Im
jetzt Whisper Kylo
Silencer nehme ich an,
oder
vermute ich
es
mal.
müsste Silencer gewesen sein. Also ich muss jetzt ganz ehrlich lügen. Ich habe ja, ich war ja so
Lüg du
schlecht.
weiter, ich schau
Ich hab
kurz.
ja nicht gegen ihn gespielt.
Lüg weiter, ich schau kurz in Jaspi rein und guck mal, ob es von Punkten her Sinn macht. Das ist auch schnell zusammengeklickt. So.
Ja, also ich lüge ein bisschen weiter. Genau, also das war auf jeden Fall so eine Liste, die hat er auch schon ein paar Mal gespielt gehabt. Also ist jetzt auch keine für ihn unbekannte Liste. Da merkst du halt aber auch, er hat die einfach im Blick. Also
Ja.
er spielt ja insgesamt 3 Listen, wo er sagt, die mag ich, die finde ich gut. Ja, es gibt aber noch seine Whisper-Liste, wo er dann irgendwie 4 generische 709. Legion Whisper spielt und den anderen, ich glaube, das ist der, wenn du durch
der auch 4 Punkte kostet.
Ja, wo hat diese Fähigkeit, wenn du durch einen durchfliegst, kriegt der Gegner 2 Jam-Token. Eigentlich hat er mir versprochen und Sebastian, wenn du dir das jetzt anhörst, ich bin immer noch etwas enttäuscht, er wollte die eigentlich auf dem Turnier spielen, jetzt in Itzstein, hat es leider nicht gemacht. Aber trotzdem, also mit der hat er auch unglaublich, ist er auch unglaublich erfolgreich schon geflogen. Also das muss man halt auch können. So viele Schiffe zu fliegen, gut, die sind alle relativ identisch ausgestattet, was natürlich sinnvoll ist, gerade in so einem, wenn man halt das auch ein bisschen schwarmig fliegen möchte. Und es hat einfach, was er da zusammen spielt, ist einfach großes Kino, muss ich gestehen. Also selten halt so einen gegen so einen guten Spieler gespielt, ohne da jetzt groß Schleim zu. Und ich sehe jetzt auch gerade, es ist Kylo im Silencer. Ja, das ist Kylo.
Genau, sonst wird es mit den Punkten ja eng. Vielmehr bleibt uns das übrig. Und das will jetzt jetzt halt eigentlich niemand, dass irgendwo was übrig bleibt.
Ja, ich hatte einen Punkt übergelassen. Ich habe einen Punkt verschenkt.
Bringst du deinen Leuten Gegnern Geschenke mit?
Ich, das ist
schon großzügig,
finde ich okay. Ich bin ja ein netter Kerl. Also ich bin ja jemand, ich möchte ja auch mein Gegenüber immer sagen, guck mal, ich mag dich, hier hast einen Punkt.
Völlig okay.
Ja, aber das hat man halt gestern, das hatte ich jetzt gestern in Itzstein gesehen. Ich würde jetzt einfach so ein bisschen auch so den Mini-Step mal in diese Richtung gehen. Da waren viele Listen dabei, die mit bis zu 5 Schiffen unterwegs waren. Es gab eine Liste, gegen die ich auch am Ende gespielt habe. Das war eine 7-Schiff-Liste, das war eine Rebellenliste. Das war schon sehr spannend, weil halt es gab wirklich nicht viele Ass-Listen. Ich glaube, es war nur eine und das war, glaube ich, die von Sebastian. Aber so der Rest war halt so mit vier bis fünf Schiffen ausgestattet und das war auch voll und ganz in Ordnung. Also um da vielleicht einen kurzen Eindruck zu bekommen, es wurde gespielt, also wir hatten 3 Runden gespielt. Es wurde zu jeder Runde wurde ausgelost, welches Szenario wir spielen. Wir hatten eine freundliche Losfee von Yoda Starter, die dann zu jeder Runde mal in die Lostrommel gegriffen hat und dann ausgelost hat. Wir haben angefangen mit The Satellite Array, dann haben wir als nächstes die Salvage Mission gespielt und zuletzt dann war ich ganz dankbar zu, war es dann Chance Engagement. Und es waren alles 3 sehr, sehr spannende Spiele. Wir waren 16 Spieler gesamt. Interessant war, dass wir keine Scum-Fraktion, keine Republik-Fraktion hatten. Wir hatten eine Widerstandsliste und primär waren es Rebellen, Imperium und First Order. Ja, also das waren so, das ist klar, wenn drei Fraktionen fast rausfallen, bleibt nicht mehr so viel über. Ja. Aber
okay, gut.
Es war hat super verwunderlich, dass keine Republik dabei war.
Ja, weil wundert mich total. Ich hätte auch mit viel Republik gerechnet, aber gut, es waren jetzt, also ich sage es mal auch in Anführungsstrichen, nur 16 Spiele und ich sage mal, viele Spiele sagen ja auch nicht, Mensch, ich nehme jetzt das, was jetzt mathematisch oder punktemäßig am besten ist, sondern auch das, woran ich Spaß habe oder die Fraktion, die ich gut kenne. Gerade wenn jetzt halt, was ich, das ganze Szenario noch, Szenario-Geschichte, diese Szenario-Turniere noch neu für einen sind, also praktisch für alle, ne? Klar, bleibt natürlich bei dem, was man kann, macht absolut Sinn, ne?
Ja, also das war auch wirklich, das hast du auch gemerkt, dass es für viele immer noch neu war. Wenn wir die meiste Zeit bisher im TTS gespielt haben, wo viel ja einfach auch in einem Automatismus läuft oder du hast dann diese weißen Linien, die dir dann helfen zu sagen, da darfst du jetzt dein nächstes Szenario-Token ablegen, war das jetzt natürlich eine ganz andere Geschichte. Also es gab Tische, die waren super schnell fertig. Es gab Tische, die haben halt einfach länger gebraucht, weil sie dann nochmal die Regeln sich angeguckt haben, geschaut haben, okay, welche Abstände müssen wir jetzt halten? Und das ist auch nicht ohne. Also das ist nicht einfach, ich werfe jetzt meine 3 Hindernisse hin, und dann stelle ich meine Schiffe auf und dann bin ich fertig. Nein, du musst dir jetzt auch echt nochmal Gedanken zusätzlich machen. Mhm. Also, wie gesagt, Turn Zero, das ist ganz, ganz wichtig. Und
Wir hatten geplant gehabt, wurde es denn mit der Zeit geregelt? Wann wurde denn das Spiel begonnen?
Wenn alle fertig waren.
Wenn alle aufgebaut haben.
Wenn alle fertig waren, okay. Genau. Wir haben gemeinsam gestartet und das war auch einfach dem geschuldet, dass wir dann der Judge, also der Wedge, der Matthias, der hat die Zeit dann auch ausgewürfelt. Ich muss aber auch gestehen, ich habe das nur am Rande mitbekommen, damit wir ein paar Minuten mehr oder ein paar Minuten weniger haben. Ich glaube, irgendwie sowas war das. Er hat selber nicht mitgespielt, er war wirklich als reiner Judge dann da. Mhm. Und wir haben dann gemeinsam jede Runde gestartet. Okay. Das fand ich auch gut. Ja, dann hat man so ein bisschen auch ein Gefühl dafür gehabt, wie schnell manche anderen Spiele rumgegangen sind. Also wir hatten teilweise auch Spiele, die waren nach 15 Minuten vorbei. Ja, das überrascht mich
wirklich sehr, dass das Spiel nach 15 Minuten vorbei waren. Kann ich mir kaum vorstellen, aber ich glaube, es ist natürlich interessant. Also wird Zeit, dass ich mal ein richtiges, echtes Turnier mit echten Menschen sehe.
Also es war wirklich spannend, auch so die ganzen Leute wieder zu sehen. Also auch an dieser Stelle Grüße an alle, die vor Ort waren. Die üblichen Verdächtigen, so die man so kennt. Vielleicht gehen wir einfach mal so der Endplatzierung nach. Also Reinicke haben wir es schon ein paar Mal erwähnt gehabt, der Plau 2, hier Friedberger Kollege. War mit dabei, der Ronny Herschert war dabei, Surfin Finn, unser deutscher Vize, der Slayer war dabei, Michael Brötz, dann noch viele andere, auch von den Apple Boy Aces waren einige dabei, hier aus dem Nachbarort hier, der Michael, der Wolf Castle und der Tim. Also sind ja auch fleißige Zuhörer von uns, also auch Grüße gehen nochmal an euch, auch andere bekannte Gesichter. Also ich grüße jetzt einfach mal in die Runde alle, muss jetzt ja nicht jeden einzelnen Namen aufzählen. Schön war es einfach, euch gesehen zu haben. Ich hoffe, dass wir das jetzt einfach wieder regelmäßiger machen können. Und es war wirklich cool gemacht. Also der Jodas Data hat ja in einem alten Itzsteiner Kino jetzt quasi sein Laden drin. Das heißt, viel Platz. Also wir waren beide schon mal im Yoda Starter Keller, um da ein Turnier zu machen. Eng und gemütlich ist es jetzt nicht mehr. Es ist jetzt wirklich viel Platz da. Es hat auch echt Sinn gemacht. Wir haben halt jedes Spiel gemeinsam gestartet, haben nach dem zweiten Spiel dann auch mal einen Break gemacht, eine Pause gemacht, um was zu essen. Und wir haben um 12 Uhr wollten wir eigentlich starten. Wir haben dann, glaube ich, um 12:30 gestartet und waren fertig, meine ich, so um 19 Uhr rum. Ja, und dann gab es noch Siegerehrung, alles drumherum. Also es war schon, ein paar Spiele sind auch länger gegangen. Also hast du dann gemerkt, die letzte Runde, die hat sich dann gezogen. Gerade bei so Spielen mit 7 Schiffen oder wenn du halt vielleicht nochmal also 5 gegen 7 Schiffe gespielt hast beispielsweise.
Sind viele Spiele in die Zeit gegangen?
Also ich persönlich kann nur von mir jetzt sprechen. Ich muss gestehen, ich weiß, dass wir in jeder Runde ein Spiel hatten, was über die Zeit gegangen ist, ja. Also wo dann Time gerufen worden ist und dann war immer noch ein Spiel nicht ganz fertig.
Also ich hatte selbst eins. 24 Spielen, also 16 Spiele, 3 Runden, ne? 8, 16, 24 Spiele. Davon 3 in die Zeit. Okay,
ist also mindestens, also wie gesagt, es war zumindest in jeder Runde war ein Spiel, was dann nach dem Time-Ruf dann auch noch fertig gespielt worden ist. Also da gab natürlich auch viele, die schon fertig waren. Ich hatte selber, bei mir sind noch zwei in die Zeit gegangen. Das ist das zweite und das dritte, wo ich dann bis zum Ende wirklich dann noch Schiffe geschoben habe und die Würfel ausgewürfelt habe. Also gerade das letzte Spiel, das war gegen einen Gast aus den Staaten, Josh hieß der. Der hat einen riesen Rebellenschwarm gespielt mit, ich glaube, 5 A-Wings, einem ARC 170 und was war noch dabei? Ezra im TIE Fighter. Das hat ganz schön lange gedauert. Also jedes einzelne Schiff halt auch wirklich zu bewegen, ist gar nicht ohne. Man, im TTS geht sowas halt schneller.
Oh ja, viel schneller. Sehr viel schneller. Okay, also es klingt halt schon nach einem entspannten Turnierstart in 2.5. Ne? 3 Runden, easy, ja, relax plus Pause. Ja, es klingt einfach nach einem entspannten Start. Klingt auch schön. Klingt nach einer Menge Spaß.
War es auch. Also es war wirklich angenehm, weil wir uns keinen Stress gemacht haben. Und es war auch fair in jede Richtung. Man, es kann halt immer mal passieren, aber Mist, das habe ich, das ist ja eigentlich bei jedem Turnier so, ich sag mal jetzt aus, das geht, wir gehen jetzt in irgendwelche großen Weltturniere rein, wo es dann wirklich am Ende noch um was geht, konntest du hier natürlich immer sagen, ah Mist, habe ich jetzt gerade vergessen, kann ich das noch nachholen? Naja, klar, mach, kein Thema. Oder gerade bei so vielen Karten, die da ja teilweise auch gelegen haben, also wenn du halt wenig Schiffe hast, hast du in der Regel viele Upgrades mit drin. Das ist teilweise richtig verwirrend. Also ich habe ja meine imperiale Liste gespielt mit Rexler Breath und TIE Defender, mit Marek Steel, mit Same Rana und mit Certix Strom. Da geht's ja mehr darum, dass ich quasi Crits frühzeitig verteile, im Sinne von Zane schießt, macht ihren Crit, ihre Crit-Fähigkeit, dann schießt als nächste Rexler, wenn der Evade-Token liegen hat, dann darf der quasi diesen, wenn er trifft, diese verdeckte Schadenskarte, die Zane verursacht hat, umdrehen. Und dann kommt das, da kommt halt immer mehr zusammen. Also ich hatte in meinem ersten Spiel, das war gegen den Tim, in der ersten Runde ihm ein Arc komplett rausgenommen. Also in der ersten Schussphase war ein Arc komplett weg. Da hat die Grid Chain einfach funktioniert. Und genau so sollte es auch spielen. Aber ich habe selber gemerkt, ich spiele immer noch zu viel 2.0.
Ja.
Ich bin also zu viel dieses straight auf den Gegner zufliegen und gar nicht groß auf die Objectives achten. Das kann funktionieren.
Kann.
Wenn du es richtig anstellst und wenn dein Gegner auch darauf aus ist.
Dein Gegner muss sich ein bisschen drauf einlassen, wenn er nichts Passendes, sag ich jetzt mal, vor die Flinte stellt in dem Fall, dann hilft auch das Ganze, funktioniert die Taktik halt nicht, ne?
Eben. Und ja. das habe ich halt wirklich gemerkt, das hat ganz schön, das hat mich am Ende, also ich meine, es waren knappe Verluste. Ich habe mein erstes Spiel habe ich verloren mit 13-15, also wirklich eine knappe Nummer. Zweites habe ich dann 15-20 verloren und das letzte habe ich gewonnen mit 11-9. Ja, also es war, also man merkt da auch nicht so, da waren nicht so viele Punkte, die da irgendwie fand. Ich habe meinen Defender nicht einmal verloren. Ich habe, ich glaube, Marek habe ich einmal verloren gehabt, weil der dann blöd stand und hat dann Fokusfeuer bekommen. Aber im Endeffekt ist es genau das. Und da muss ich mich drauf ein, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Und vielleicht ist auch deshalb mein persönliches Ranking so wie es jetzt gerade ist. Ich muss anfangen, wirklich mehr 2.5 zu spielen und nicht diesen Gedanken 2.0 zu haben. Wobei ich das auch gar nicht so schlimm finde, weil ich glaube, es gibt genug, die noch genauso spielen wie ich.
Okay, sollten wir unseren Podcast vielleicht anders gestalten und Leuten sagen, hier, spielt sich genau wie 2.0, macht euch mal keine Gedanken.
Ja. Genau, spielt sich genau wie 2.0, nur mit
Objectives. Die Objectives sind einfach nur Dekorationen, die auf dem Feld liegen, damit es ein bisschen voller aussieht, also alles gut. Ja. Ja, okay, ne, klingt aber nach einem schönen Turnier. Ich bin noch ein bisschen neidisch, dass ich nicht da war, muss ich schon sagen. Ne?
Das nächste Mal.
Also ja, ich hoffe es. Also ich wünsche mir es, dass ich da Zeit habe, wann auch immer das nächste Mal sein wird.
Ja, also sie planen wohl jetzt auch regelmäßiger wieder. Also vielleicht auch ganz kurz dazu, weil es gibt ja dann auch viele, die ja dann auch gefragt haben, wie läuft denn so ein Turnier aktuell ab? Wir sind ja immer noch in dieser Pandemiezeit, auch wenn es jetzt alles ein bisschen leichter wird durch den ganzen Wegfall der Einschränkungen. Also Yoda Starter hat ganz klar gesagt, testet euch eigenverantwortlich selber vor dem Turnier, kommt nicht, wenn ihr Symptome habt. Ich denke, das ist jedem klar. Also hätte ich auch gemacht, wenn sie mir jetzt nicht irgendwie noch eine E-Mail geschrieben hätten. Ein Test, finde ich, ist bei so einer Veranstaltung im Vorfeld gang und gäbe, sollte man immer machen. Der nächste Step, also sie haben halt gesagt, okay, wir bitten euch, wir nehmen hier unser Hausrecht an die Hand, tragt Maske. Ist aber egal, welche. Das ist also, ihr könnt Community-Maske tragen, ihr könnt medizinische oder FFP2 tragen. Fand ich auch absolut in Ordnung. Ich finde, da sind wir auch immer noch zu nah an der pandemischen Situation, als dass man jetzt hier sagen muss, macht mal nicht. Ich meine, auch wenn wir jetzt alle theoretisch ohne Maske einkaufen gehen können, finde ich das trotzdem in Ordnung, wenn da halt jemand sagt, hier, ich möchte das gerne noch so haben. Finde ich in Ordnung, kann ich nichts gegen sagen. Hat auch jeder akzeptiert. Und klar, man zieht dann immer mal so ein bisschen an der Maske, und weil die Luft ja dann trotzdem immer ein bisschen mal wegbleibt, gerade wenn es spannend wird. Aber das war halt trotzdem durch die Bank weg super. Und dadurch, dass ja die Räumlichkeiten auch groß waren, auch hohe Räume waren, war die Luft natürlich auch viel, viel besser. Hat dann zwischendurch immer mal alle Türen aufgerissen, dass noch ein bisschen Zug noch reinkommt. Das ist schön. Also
klingt
kann
doch,
ich mich nicht beklagen.
Klingt doch nach einer vernünftigen, guten Organisation. Finde ich auch angemessen beim Turnieren der Größe, dass man sich da doch nochmal checkt, wenn auch auf freiwilliger Basis. Finde ich gut. Ist echt absolut angemessen. Ja. Also die Decken sind jetzt höher wie vorher im Keller, ja.
Also wenn du im Keller gesprungen bist, warst du ja quasi schon an der Decke so ungefähr. Naja, es ist halt wirklich, ist ein Kino. Es ist halt ein altes Kino, was umgebaut worden ist. Also wir waren jetzt nicht in den Kinosälen, die sind wohl irgendwie lagertechnisch in der Nutzung, sondern in den ganzen Vorräumen, die es dann so gibt. Aber ja, also es ist halt viel Platz, es ist viel luftnah und es ist alles super gewesen. Also
klingt
da
wirklich
auch
schön.
Falls da irgendjemand von Yoda Starter zuhört oder der Wetsch, der das ja auch so mit in der Organisation hat, vielen Dank dann nochmal an dieser Stelle. Das war wirklich super und wir kommen gerne wieder. Also ich komme gerne wieder und René das nächste Mal auch. Also wenn es geht.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Genau, genau.
Tja.
Nee, also von daher so Turniere, es ist spannend, es ist, ist glaube ich auch echt nicht einfach aktuell so ohne irgendwas hinzugehen oder ohne sich davor wirklich viele Gedanken zu machen, aber jetzt mal abgesehen jetzt von der Turnierstruktur, es war wirklich schön. Es war einfach wirklich schön, mal wieder Schiffe so übers Feld fliegen zu lassen oder auch mal bei anderen zuzugucken, mal rüber zu laufen so und zu gucken, ah, was fliegt denn der jetzt so, sich ein bisschen auch Inspiration zu holen. Das ist eine tolle Sache.
Ja, auf jeden Fall muss es, wenn man sich wieder so orientieren. Man sieht immer, was spielen die anderen zurzeit oder wie fühlt es sich an, gegen Staffel X in dem Szenario zu spielen. Da gilt es jetzt erstmal für alle eine ganze Menge Erfahrungen wieder zu sammeln, bis man wieder mal auf so einem, ich sag mal, auf dem Niveau von 2.0 ist. Da gehen noch ein paar Tage ins Land.
Ja, definitiv. Ja,
und gerade das sind aber eigentlich auch die spannendsten Tage, finde ich. Da kann man einfach nochmal überraschen mit einer tollen Liste. Und ja. Das ist einfach so schön, es ist noch so ein bisschen so diese Anführungsstrichen Pionierzeit von 2.5. Finde ich klasse.
Ja, also du merkst halt natürlich schon, es gibt so ein paar Listen oder es gibt in Fraktionen gibt es ein paar Schiffe, die auch immer wieder in dieser Form reinkommen. Also so ein Wedge im X-Wing, der ist in vielen Rebellenlisten quasi schon fast gesetzt. Ja, also wenn du halt irgendwie so einen haben möchtest, der ein bisschen was raushaut, oder auch ja, wenn du auf der Seite von der First Order bist, dann habe ich jetzt auch irgendwie das Gefühl, dass ein Kylo auch stark vertreten ist. Also ist egal ob Whisper oder der Silencer. Ich glaube, es gibt halt so ein paar Schiffe, die du oder ein paar Piloten, die du einfach oft mitnimmst. Aber ich habe auch viele gesehen, wo ich gedacht, also ich habe, als ich Ezra im TIE Fighter gesehen habe und das Geile, der hatte dann Leia an Bord. Ich war total perplex, weil mir das nicht bewusst war, dass der TIE, dass der Ezra TIE,
der hat eine Crew, tatsächlich, ja.
Dass der hat ich stand wie der Ochs vom Berg und dann so, bitte was? So, bist du sicher, dass du nicht da haben wolltest?
Weißt du, warum der, glaube ich, einen Crewslot hat? Ich glaube einfach nur, weil die in der Rebels-Folge sich Sepp und Ezra da zusammen reingequetscht haben. Ich glaube, das war
das
der einzige
Crew. Das finde ich
Moment,
toll.
War Sabine nicht auch mit drin?
Nee, Sabine war, glaube ich, ein Defender mit drin.
Ja, auf jeden Fall war es eng.
Es war eng, ja, definitiv. Aber das ist super. Das fand ich halt schön, weil plötzlich habe ich was gesehen, wo ich gedacht habe, ach guck mal, das ist mir komplett entfallen. Stark, finde ich cool. Also dann plötzlich hast du oder denkst du dir irgendwie eine Staffel aus oder überlegst, wie kannst du das irgendwie auch noch weiter verbinden, um deine eigene Staffel zu bauen. Also super. Das hat mir halt einfach viel gezeigt, dass es das, also ja, stimmt, ich sehe gerade, Sepp im TIE Fighter hat auch einen Crew-Slot. Also es würde passen, ja, dass nur Sepp und Ezra beide diesen Crew-Slot haben, weil sie beide miteinander geflogen sind quasi. Tja, aber so ist das manchmal auf so Turnieren, dann siehst du Dinge und denkst, okay, das wusste ich auch noch nicht. Ja. So viel, denke ich, dazu Itchtern an dieser Stelle.
Ja, ist halt schön. Man darf halt einfach auch nochmal kreativ werden jetzt in der Zeit aktuell. Wie gesagt, zu der Anfangszeit. Und dann kommen eben die Überraschungen wie, oh, da ist ja wohl noch ein Crewslot. Da gibt es eh so einige Schiffe mit aktuell, die einen da absolut überraschen und dann Dinge, mit denen ihr nicht rechnet. Einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Vielleicht regt es ja den einen oder anderen an, mal eine Liste zu bauen. Beispiel bei der First Order. Es gibt einen TIE FO mit einem Kanonenslot. Den gibt es. Ja, es gibt auch Droiden, also die Drohnen von den Droiden, hier die Vulture-Drohnen, Mit einem Kanonenslot.
Das ist spannend. Ja. Das ist sehr spannend. Und ja. Wir haben auch einen normalen TIE Fighter mit einem Kanonenslot.
Also ja, genau.
Kanone, Torpedo oder auch Rakete.
Ja.
Kannst du, gut, die hat nur acht von den Loadout-Punkten, aber trotzdem. Kannst du machen.
Kann eine richtige Staffel absolut maßgeblich sein, sowas. Ne? Also es gibt schon echt ganz, ganz viele, viele kleine, ich sag mal, Überraschungen, die AMG uns hier in den Punktelisten bzw. Ausrüstungslisten da versteckt hat. Und ich bin mir sicher, dass da noch nicht alles entdeckt wurde und dass da, wie gesagt, noch viel Zeit ins Land geht und noch viele, viele Überraschungen in Sachen Listen auf uns zukommen.
Da wurde auch in dem Zusammenhang, wurdest du gestern mal erwähnt, weil gesagt worden ist, die Idee, die Liste auszudrucken, also dass man wirklich einfach mal dieses reine PDF vor sich hat, um die Dinge auch besser sehen zu können, mal den besseren Vergleich zu haben, was da in welchem Schiff überhaupt drin ist, weil so super der Jaspi oder auch Launch Bay Next ist, man sieht es halt
man nicht unbedingt nicht. Immer. Ja, man muss reinklicken. Das.
Also da wurde dein Ratschlag zumindest sehr positiv aufgenommen. Kann ich an der Stelle einfach mal weitergeben.
Okay, ja.
Ja, danke, das ist supi. Ja, ja, aber das war, wie gesagt, das rund ums Thema Turnier in Itzstein. Also da auch nochmal Gratulation an Sebastian für den Sieg. 3-0 Sieg, ich glaube aber, am Ende waren es dann doch auch die Missionspunkte, die da auch gezählt haben. Also weil es waren insgesamt 2-3-0 oder 3-0 Platzierungen, aber der Sebastian hat am Ende 69 Missionspunkte und der Blau 2, also der Philipp nur 55, also nur in Anführungsstrichen. Ich stand irgendwo bei 39, also gar nicht so viel. Gut, mit einem Sieg.
Gab es Unentschieden?
Ja.
An den Tag, weißt du das?
Eins gab es, okay. Ja, es gab eins und zwar der Ronny, der Ronny Herschett und der Surfin Finn, der Daniel, die hatten ein Unentschieden gehabt, was auch dazu geführt hat, dass dann die beiden auf 3 und 4 gelandet sind. Also dieses Unentschieden hat einiges ausgemacht dann in der Punktevergabe am Ende. Also spannend, also fand ich auch interessant, dass es das überhaupt gibt. Das ist ja auch irgendwie ein Seltenheitswert, habe ich den Eindruck eigentlich.
Ja, nein, also ich habe tatsächlich zwei Spiele erlebt mit Unentschieden bisher. Eins von mir selber. Eins von mir selbst, ja, tatsächlich.
In 2-5, echt? Ja. Okay, krass.
Ich war auch perplex, als das dann passiert ist, aber ja, tatsächlich, ne?
Also ich kann mich an mein einziges Unentschieden erinnern, das habe ich, ich glaube sogar noch in 1-0 Zeiten gespielt gegen unseren Nicknack, haben wir beide den gleichen Ini-Wert gehabt und sind uns am Ende nur noch mit einem Schiff, mit jeweils einer Hülle irgendwie hinterher geflogen. Ich hatte einen TIE SF, meine ich, gehabt, was der Vorteil war, dass der halt nach hinten schießen konnte und wir haben uns halt einfach in einer und derselben Runde halt abgeschossen. Also er hat mich zuerst abgeschossen, ich darf ja noch mal schießen, weil gleiche Ini, und dann war es halt ein klassisches Unentschieden mit keinem Schiff mehr auf dem Feld. Das war spannend, aber das ist so in 2.5, finde ich es halt auch super interessant, dass es das überhaupt gibt.
Ich finde es wirklich gut, dass es das gibt, weil man blickt in Turnieren, wenn es so eine K.O.-Runde ist, irgendwie ein Unentschieden, Final Salvo wurde ja abgeschafft, was ich ja richtig gut finde. Weil ich fand es einfach total blöd. Dann am Ende einfach wirft jeder dann auch seine Angriffswürfel, die er auf dem Feld hat. Also das finde ich einfach ganz großer Quatsch. Bin froh, dass das weg ist.
Ja. Ja. Nee, also das, was das angeht, ja, können wir uns vielleicht noch auf mehr gefasst machen. Also wenn du sagst, das ist jetzt dir auch schon passiert. Ich habe es jetzt da in Itzstein das erste Mal bewusst wahrgenommen. Jetzt gab es vielleicht schon öfter. Ich habe es einfach nur nicht gesehen. Schauen wir mal. Ich überlege jetzt gerade, jetzt haben wir viel zu dem Thema gesagt, wie wir jetzt den Schritt hinkriegen hin zum nächsten Thema, weil eigentlich sind wir so ein bisschen auch ein News-Podcast. Ist ja irgendwie, dass wir stürzen uns ja meistens auch auf die ganzen News mit drauf und ja, ach guck mal, ich habe von News gesprochen. Ich hab den Schritt gefunden. Ist nicht mehr ganz neu, ist aber etwas, was der ein oder andere trotzdem noch nicht mitbekommen hat, dass wir ja nochmal zwei Ankündigungen bekommen haben für zwei verschiedene Schiffspakete oder Schiffspäckchen, so ähnlich wie die Widerstands-Y-Wings, wird es jetzt noch zwei weitere Pakete geben.
Ja, und zwar für einmal Scum und Separatisten, also wieder Multi-Faction-Pack. Das heißt wieder, also der zweite eigentlich erst, Multifraktionspack. Und zwar sind da zwei Schiffe drin, zweimal kleine Base. Und zwar ist das der, der Rogue-Class Starfighter. Schon stimmt das Ding. Wer hat das geflogen, so ein Rogue-Class Starfighter? Das war Cad Bane, der hat so ein Ding. Und
richtig.
Keine Ahnung, wo das Ding noch benutzt wurde, aber anscheinend bei den Separatisten. Du weißt sowieso, schieß los.
Ja, ich kann dir sagen, was du definitiv auch gesehen hast. Zumindest ein bauähnliches Schiff gab es in einer Folge von The Mandalorian.
Stimmt, das sieht ihm sehr ähnlich, hast recht. Mandalorian auf der Raumstation. Eine der geilsten Folgen meiner Meinung nach, wo die da den Typ von diesem Gefängnisschiff befreien, ne? Den Twi'lek-Typen.
Genau, das war die Folge, wo wir das erste Mal Mix Mayfield getroffen haben oder gesehen haben. Und da ist am Ende der Folge, gibt es diesen einen Jäger, der dann der Mando folgen soll, aber es nicht mehr aus dem Hangar schafft, weil dann die Rebellen kommen, respektive die neue Republik.
Dann versetzen die das ganze Station.
Richtig.
Aber das Schiff sah auf jeden Fall cool aus, sah auch bis an die Zähne bewaffnet aus. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich mindestens mal auf einen Dreierangriff, also mindestens, ich vermute mal, wir werden hier so entweder einen Zweierangriff mit vielen Kanonenoptionen oder einen so Dreier-Primärangriff finden.
Ist ja.
Stell ich einfach also mal so
vor. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht auch sowas, man kennt es ja jetzt auch öfter mal, dass wir irgendwie mit zwar vielleicht auch diesen Bullseye-Angriff, dass wir da vielleicht irgendwas mit reinbekommen. Dass wir irgendwie sagen, okay, wir haben halt einen Dreierangriff im Front-Arc und kriegen nochmal irgendwie oder wir kriegen nur einen Zweierangriff im Front-Arc, aber ein Dreier im Bullseye, sowas halt, gibt's ja auch öfter mal. Vielleicht machen sie sowas. Ich meine, so ein Schiff
möglich,
muss sich ja unterscheiden.
Hat der,
ich glaube, das.
Ja, der ETA von Jedis zum Beispiel hat das ja so.
Ja, eben, genau. Ich könnte mir vorstellen, so, ja, Zweier Agility ist denke ich, was.
Ja.
Ich meine, es wäre realistisch. Ich weiß halt nicht, mit Hülle und Schilde, ich weiß nicht, wie gut das Ding gepanzert ist. 5 Hülle ist vielleicht realistisch, 2 Schilde.
Weiß ich nicht. Also ich rechne hier mit so 4 Hülle, ein Schild. Denke, in der.
Doch, nur so wenig.
Ja, ich vermute, okay. In der Kategorie bewegen wir uns. Vielleicht auch 4 Hülle, 2 Schilde. Ich meine, es ist ein kleines Schiff. Es ist nur marginal größer von der Fläche her wie eine kleine Base. Es ist nur so ein bisschen breiter anscheinend. Es sind ein Zweierpack übrigens. Ne? 2 Schiffe kommen im Pack. Auch verschiedene Farbschema. Eins ist ein bisschen grau, das andere so grün, braun, beige. Sieht ein bisschen Tarnschema-mäßig aus. Ja.
Ich habe auch gedacht, ja.
Ja, einfach mal. Bin gespannt, ich weiß nicht, welche Rolle so ein Ding haben könnte, aber wie gesagt, dass er auch der Serie ausgerechnet haben, hier Kanonenboot gesagt haben, das Wort, ne? Deshalb denke ich schon eher ein Zweierangriff, aber mit vielen, vielen Ausrüstoptionen. Gerade im Kanonenbereich denke ich, ich kann mir sogar 2 Kanonenslots vorstellen bei dem Ding.
Warum nicht? Ich meine, wir haben ja Kanonen auch, die 2 Slots brauchen, theoretisch.
Also ja, zum Beispiel ein Synclaser-Cannon, ja.
Genau, reden, ja.
Was
wir wissen ja definitiv... Entschuldigung.
Kein Problem, wir machen das immer schön gleichzeitig, um die Verwirrung hochzuhalten, wir schaffen das. Was man also sieht, es ist ein 1er und 4er Pilot auf jeden Fall, ein 1er Pilot bei Scum?
Separatisten.
Okay, das komische braune Separatisten. Sieht auch limitiert aus, der 1er Pilot und ein 4er Pilot bei Scum. Auch der ist limitiert, könnte auch Cad Bane sein, eventuell.
Ja, das ist auch Cad Bane, weil das, was wir jetzt hier vorliegen haben, ist leider eine etwas geschränkte Bildqualität. Ich kenne die etwas höhere. Und das ist Cad Bane.
Ach, cool.
Also der Vierer wird Cad Bane sein. Und wir werden aller Voraussicht nach, es würde ja mehr als Sinn ergeben, dass wir auch eine Titelkarte bekommen, die Xanadu Blood, weil das ist ja das Schiff von Cad Bane. In irgendeiner Form. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß, dass die Xanadu Blood in der Serie ein Tarngerät hat. Das heißt, das könnte vielleicht sowas sein, dass dann, wenn du den Titel hast, dass du dann irgendwie ein Tarngerät oder sowas mit oder eine Tarnung bekommst, ähnlich wie der Scrambler hier von der First Order.
Oder gibt dir einfach nur einen Illicit Slot und die anderen haben keinen Illicit Slot.
Auch möglich.
Aber ja. Wäre ein bisschen unspektakulär.
Interessant ist ja auch Separatisten, also man könnte sich ja fragen, warum jetzt auch Separatisten?
Ja,
was haben die denn damit zu tun? Ja, die Magna Guards, also diese Wachen von Dooku, sag ich, die Wachen von Grievous, die fliegen in den Comics auch so ein Schiff.
Ach ja.
Deshalb passt das da thematisch ganz gut rein. Fand ich auch aber sehr spannend, muss ich gestehen.
Cad Bane war doch auch schon zu Klonkriegszeiten für die Separatisten tätig.
Der war auch zu Klonkriegszeiten.
Daher denke ich, werden wir wahrscheinlich auch einen Cad Bane für die Separatisten finden. Das heißt, einmal für Scum, einmal für Separatisten in dem Pakt.
Oh, meinst du?
Ja, ich denke schon.
Wir haben es ja bei Boba Fett und dem Imperium auch nicht mehr.
Wir haben es aber bei Scum und Autsch.
So.
Haben wir einen Scum-Boba, einen Separatisten-Boba, einen Jungen? Klar haben wir den.
Klar haben wir den. Boba,
ja, also, dann geht's doch. Und da Cad Bane ja furchtbar langlebig ist und auch in Klonkriegen im Clone Wars-Serie vorkam, für die Separatisten da gearbeitet hat. Also mein Tipp ist, es gibt Cad Bane für Separatisten und für Scum in dem Pack. Vielleicht mit unterschiedlichen Pilotenfähigkeiten. Kann ich mir vorstellen, weil warum auch nicht? Sonst wäre es auch einseitig oder vielleicht auch schlecht fürs Balancing. So können sie auch leichter eine Balance schaffen, ne?
Das ist in der Tat richtig. Ja,
jetzt also auch hier,
da können wir gespannt sein.
Auch hier die Frage, ist der Pack schon von AMG designed oder ist der noch von Fantasy Flight Games designed? Wissen wir das?
Schwierig.
Bin also mir nicht sicher.
Ich würde mal behaupten, das ist wahrscheinlich auch noch, das kam ja alles relativ zur Zeit, zu einer ähnlichen Zeit, wie jetzt auch diese ganzen Card-Reveals kamen, diese Mittwochs immer rausgeschossen haben.
Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell auch ein Restposten von FFG ist. Also unter AMG-Flagge jetzt natürlich, aber von FFG irgendwie noch vorzeitig genäht. Weil das sind Schiffe, also wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, das sind Schiffe, die vermisse ich einfach auch noch im Spiel. Also es würde mich wundern, wenn jetzt AMG erstmal auf diese Idee kommt, Mensch, das könnte ja kommen. Also
glaube ich jetzt nicht. Ich denke mal, die Liste mit Schiffen, die machen wollten, auch bei Fantasy Flight Games, die ist lang und die steht auch schon lange fest. Vielleicht haben sie nochmal die Reihenfolge nochmal geändert irgendwann, aber an sich haben die mit Sicherheit eine lange, lange, große Liste gehabt mit Dingen, die im Vorlauf waren. So oder so. Ja. Ob die schon angefangen wurden zu designen oder noch nicht, ist da irrelevant.
Ich glaube aber, so wie das Päckchen aufgebaut ist, ist das wahrscheinlich noch, also wir sind ja beim Y-Wing für den Widerstand, das war ja auch noch FFG aus der Feder von FFG und so, wie
das ist
ja
auch aufgebaut ist. Auch bei der Razor Crest und der Gauntlet, auch das war noch klar von FFG, das wissen wir auch. Aber hier könnte es vielleicht tatsächlich schon so sein, dass ein Teil der Mechaniken und Texten innen drin tatsächlich schon von AMG kommt. Also könnte ich mir jetzt vorstellen.
Ist auf jeden Fall eine spannende
Thematik. Im Kartentext ist in der Produktion noch mal einigermaßen früh geändert.
Das stimmt.
So einigermaßen halt. Ja. Ne? Aber auch da, das ist der erste
Pack. Genau, der zweite Pack, das wird für die Republik sein. Wir haben jetzt einen Z95 Klonjäger oder Z95 der Klontruppen oder wie man sich, ich glaube, es gibt verschiedene Bezeichnungen, aber das ist so ein Z95 für die Klone definitiv. Auch hier kommen zwei in einem Paket, werden auch genauso, also sind diesmal auch einfarbig, also eine Farbe, nicht irgendwie zwei verschiedene Farbschemas, macht natürlich bei einem anderen Schiff Sinn, was für zwei Fraktionen kommt. Und hier haben wir jetzt auch von zwei Piloten zumindest einen Initiativwert. Es wird einen Piloten geben, der heißt Drift, mit einem Ini-Wert 3 und Ini-Wert 2 Click. Und ich glaube, Click ist doch der, den wir auch schon im
V-Wing haben wir den.
V-Wing.
Click gibt es schon im V-Wing und zwar, ich suche ihn einfach mal raus. Einmal V-Wing, einmal Click. Click ist hier in Ini. Click ist aber hier in Ini 4. V-Wing.
Ja,
V-Wing ist ein spätes Schiff, kam erst recht spät am Ende der Klonkriege. Mhm. Vielleicht war er da einfach schon besser. Möglich. Ja. Aber auf jeden Fall ist es die Schiffsfähigkeit, wenn ein Schiff, das du in der Zielerfassung hast, in Reichweite 1 bis 3 verteidigt oder angreift, darfst du einen Charge ausgeben. Man hat einen, der kommt auch wieder, um den Reichweitenbonus zu verhindern. Also sprich bei der Entfernung, um den Gegner den zusätzlichen Würfel wegzunehmen, zu verteidigen oder wenn Gegner dich in Reichweite 1 angreift oder irgendwen angreift, auch dann kannst du deine den Charge ausgeben, um seinen Bonuswürfel beim Angriff zu verweigern. Er ist ein cooler Pilot, tolle Fähigkeit, richtig gut.
Ja.
V V-Wing.
Bin mal gespannt, ob sie das 1:1 übernehmen.
Ja, im V-Wing mit dem Astromech, großartig. Nimmst den R3 mit, holst die Zweizielerfassung, super Sache. Mhm. Bin mal gespannt, ob das im Z95 auch taugt. Weiß ich nicht.
Ja, falls sie die überhaupt die gleiche nehmen. Also dadurch, dass ein neuer Indie-Wert ist,
ja.
Kennt, ich meine, wobei bei Wedge, wenn wir jetzt den mal als Beispiel nehmen, A-Wing und X-Wing haben auch zwei verschiedene Indie-Werte.
Ja, haben sie bewusst ein bisschen angepasst, weil es wäre zu einfach gewesen, im A-Wing zu sagen, bei jedem Angriff.
Ne? Egal, in welchem Feuerwinkel der Gegner steht.
Ja, weil beim Zweierangriff ist klar, dann packt da jeder auf dem Wedge in Bergraketen drauf den ganzen Tag lang. Also beim A-Wing-Wedge so.
Ja. Also ich muss sagen, also das glaube ich, der wird ganz gut, das wird ganz gut kommen. Ich denke so, die Republik braucht vielleicht einfach auch trotzdem nochmal ein paar sinnvolle Schiffe. Ich meine jetzt aktuell, du kannst ja diese ominöse 8 Schiffe bei Republik spielen mit den zwei Maidens im N1 mit der Hellberger, ja, ich weiß gerade
nicht. Die Hellberger, der Dreier.
Genau. Dann irgendwie Tarkin und ach, so kannst du irgendwie so viele Schiffe reinpacken,
genau.
die auch eine gewisse Ausstattung sogar mitbringen.
Ja,
ich weiß
nicht. Ist halt Jedi-frei halt die Liste, ne? Barriss Offee ist drin.
Barriss Offee ist mit drin, genau. Im normalen
Delta 7.
Delta 7,
genau,
ohne.
Ohne B.
Ohne den B, genau. Kein Boost
für sie. Kann man machen, kann man spielen. Also mal schauen, bei der Republik haben schon viele geschrien, oh Gott, die Jedi sind alle zu günstig und können zu viel. Kann man so sehen. Müssen wir mal gucken. Es wird wieder mit Sicherheit nochmal ein Punkte-Balancing geben. Ja, wenn mal so ein paar große Turniere durch sind, in ein paar wenigen Monaten, denke ich, da wird sich dann nochmal was tun. Da wird es nochmal Veränderungen geben. Und
ja, ehrlicherweise geben müssen.
Ja, also natürlich. Jede Fraktion, nicht die Spielerseite, das sage ich jetzt nicht, sondern wirklich jede Fraktion schreit beim Listenbau irgendwo nach so einem 2-Punkte-Schiff. Ne? Man braucht es irgendwie, um eine Liste ein bisschen abrunden zu können. Bei der Republik ist jetzt ein bisschen einseitig aktuell. Ne? Es gibt einen 5er V-Wing, der kostet 2 Punkte, tolle Sache. Sagt jeder, ist viel zu günstig für in die 5-Folie-Piloten. Ja, der hat zwar keine Ausstattung, okay, ist auch echt günstig für so einen Piloten, ohne Frage. Und da bieten sich so Z95 an. Ne?
Ja.
Ja, zumal
passt dann einfach gut rein. Eine starke Fähigkeit sogar hat.
Also, finde ich jetzt nett. Also ich finde, die ist eher so situativ, dass sie nicht wirklich oft zum Tragen kommt.
Wobei, wenn da sind wir ja wieder beim Thema, Gegner auch lesen können, einschätzen können, wie fliegt der? Ich meine, das
ist also, wenn es eine Mission natürlich ist, wo da zufällig auf dem Weg das Missionsziel liegt und dann weißt du, du könntest mit dem Bank reinziehen und der zieht auch mit dem Bank zu seinem Missionsziel, okay. Aber ganz ehrlich, haut mich dann auch nicht um die Fähigkeit beim Schiff mit 2 Gümmelangriff, der sonst nichts kann. Also, ich denke, der ist einfach
früh an.
Ja, toll. Ich glaube, spannend ist eher, dass das Ding einfach schnell und beweglich ist, nur 2 Punkte kostet und schnell mal an einem Missionsziel ist. Oder mein Gegner flankiert tatsächlich und dann einfach nur stört, weil ein lohnenswertes Ziel ist er nicht.
Nee, ne? 2 Punkte.
Das ist auch eine der Stärken von dem Schiff, weil er ist kein lohnenswertes Ziel.
Ja, das ist richtig. Ich meine, das hier kannst du halt vielleicht noch so ein bisschen diesen Ionenschaden eventuell versuchen noch rauszuhauen mit dem Alpha 3E-esque Titel oder Upgrade.
Magst du das? Ich tendiere, also gerade bei den V-Wings, ich tendiere ganz viel mehr zu dem Bash. Weil einfach dann gebe ich halt einen Lock aus und dafür habe ich dadurch einen sicheren Treffer.
Ja gut, ich meine, Lock ausgeben oder halt zu sagen, nee, du kriegst halt statt Kritz, weil eigentlich will ich ja Kritz raushauen, aber schwierig.
Bei 2 Angriffswürfeln, wenn ich eine Zielerfassung, wenn ich schon einen Hit habe, denke ich, cool, ich gehe die Zielerfassung aus und habe einen zweiten. Finde ich viel schöner wie eine Chance auf Ionen oder
Ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf den Rest der Staffel an. Also ich meine, da kannst du mit Sicherheit auch sagen, naja, wenn die Staffel so aufgebaut ist, dass sie irgendwie ein bisschen auf Ionen gehen soll, dann kann das vielleicht funktionieren. Ich würde das eh nicht spielen. Das ist mir zu viel. Das ist mir mit der Masse an Schiffen,
Kirre im Kopf. Ich spiele ein bisschen rum mit so 6 Schiffen öfter, möchte ich schon mal machen, aber habe ich noch nicht richtig Zeit gehabt, mich der Sache mal richtig zu widmen. Aber ich tendiere zu 6 Schiffen. Also ich habe bisher immer nur mit 4 Schiffen gespielt jetzt, diese Reihen. Ja? Republik, 4 Schiffe, davon eine mittlere Base. mittlere Base alleine hat mir schon wirklich das ein oder andere Missionspunkt beschert. Also mittlere Bases, finde ich, sind momentan eine relativ gute Wahl, sofern die Staffel noch groß genug ist am Ende. Also 4 ist das absolute Minimum aktuell für mich. 3 weiß ich nicht, ob ich überhaupt dazu greifen werde zurzeit. 5, ich glaube, 5 ist eine sehr gesunde Zahl und dann auch eine mittlere Base rein, dass man für so zum Beispiel Assault at the Satellite Array gut gerüstet ist. Ja, ich glaube, das ist sowas. Eine gesunde Basis, von der aus man dann schauen kann, was einem mehr liegt, ob lieber mehr Schiffe oder man doch weniger nimmt. Ich glaube, man sollte bei 5 anfangen zu testen aktuell, ne? Wenn man gar nicht weiß, wo man starten soll.
Das ist richtig. Also dann lieber mit 5 ins Rennen gehen. Also wie gesagt, ich hatte jetzt diese 4er-Staffel, weil ich einfach die ja schon 2.0 auch noch gespielt habe. Jetzt konnte ich sie ein bisschen besser noch ausstatten. Ich wollte sie einfach auf dem Turnier jetzt auch mal mitnehmen. Nicht irgendwas komplett, was ich noch nie irgendwie gespielt habe, versuchen. Also hat jetzt mein Erfolg nicht weiter, nicht größer werden lassen. Vielleicht im Gegenteil, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte mir ein Schiff mehr besser getan, einfach durch die Missionsziele. Aber das ist auch ein Lernprozess. Also wie gesagt, wenn du halt weißt, dass wie deine Staffel funktioniert, dann kannst du sie vielleicht auch sehr gut spielen. Wenn du das Spiel gut lesen kannst, auch gerade deinen Gegner gut lesen kannst, dann hast du halt dann gewinnst du halt.
Ja, momentan ist dieses den Gegner gut lesen eigentlich momentan sauschwer. Weil die Frage ist immer, hat mein Gegner, nein, darum geht's gar nicht. Frage ist eher, momentan ist noch die Frage, hat mein Gegner das Szenario richtig kapiert? Also das ist jetzt eine entscheidende Frage. Aber wenn es nicht kapiert hat und du ihn versuchst zu lesen, kommt eigentlich auch nur Brei raus am Ende. Ne? Also es macht es momentan noch ein bisschen schwer, weil ich glaube, einfach bei den meisten Leuten ist so das Ideale, selbst auch bei mir selbst, ja, ist so der ideale Herangehensweise an jedes Szenario noch nicht hundertprozentig drin. Das macht es momentan noch ein bisschen schwerer. Das ist wie beim Pokerspielen, wenn du einen Haufen gute Spieler hast und setzt einen Anfänger dazwischen, wird es auch manchmal für die erfahrenen Spieler schwer, den Anfänger, ich sag mal, zu lesen. Ne?
Ja, weil wenn der so weit mitgegangen ist, dann hört er auch nicht wieder auf.
Auf jeden Fall.
Ja, aber weil ich habe jetzt gerade Road noch gesagt, das fällt mir in dem Zusammenhang noch ein, fand ich jetzt zumindest in meinen Spielen, war überhaupt kein Thema. Ich habe oft hatte ich Situationen gehabt, wo wo wir gleiche Initiativwerte hatten. Aber es war,
ich habe mich auch super schnell dran gewöhnt, muss ich sagen.
Ich glaube, ich bin zweimal fest, also wirklich blöd gebumpt, weil das wirklich eine Millimeterarbeit war. Und wenn ich sonst gebumpt bin, dann war es vielleicht auch mal bewusst, weil ich genau wusste, ich kann nirgendwo hin, ich muss jetzt irgendwie, ich möchte einen effektiven Schuss noch kriegen, dann bump ich jetzt da rein. Ja, das war dann klar. Aber dass ich irgendwie auch mal meine eigenen Schiffe gebumpt bin, war, glaube ich, einmal, weil dann der Block gut stand, ja, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ja, das war dann das ganz, ganz selten. Ich habe, glaube ich, insgesamt 2 Schilde verloren über 3 Spiele, weil ich in mich selber gebumpt bin. Ja, das war also überschaubar. Das merkst du halt einfach. Das ist überhaupt kein Thema. Dieses Road, was ja am Anfang das Verpönte überhaupt war, das funktioniert. Das kann, also das ist nicht schlimm. Es ist immer noch gewöhnungsbedürftig, ja, aber es ist nicht schlimm. Also ich glaube, da hat sich auch jeder mittlerweile dran gewöhnt, weil jeder einfach weiß, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt nicht die Initiative habe, dann fliegt der wahrscheinlich vor mir. Wenn ich die Initiative habe, dann fliege ich lieber das Manöver, was mich safe werden lässt. Und dann ist alles gut. Und wenn der Gegner halt so cool ist und sagt, das ist ein safes Manöver und ich konnte ihn jetzt direkt aus, ey, dann hat er mich gut gelesen, dann ist es halt einfach so. Ja, also von daher.
Eben,
also
ich finde auch, Road ist kein, wie soll ich sagen, nimmt kein taktisches Element raus, finde ich. Ganz im Gegenteil.
Nee, ist definitiv. Gut, so viel auch zu diesen 2 neuen Paketen. Ich bin mal gespannt, wann das nächste Paket kommt.
Ganz nur allgemein zu den 2 neuen Paketen.
Ja.
Sind ja 2er-Packs. Ne? Mhm. Ich meine, gut, das hatten wir schon einmal gehabt in der Vergangenheit, jetzt vor kurzem, den für den Widerstands-Y-Wings, den 2er-Pack, feine Sache. An sich finde ich, ist ein 2er-Pack an sich eine super Idee, weil wenn jemand eine neue Fraktion ansteigt, ja, haben wir hier und da so ab und mal so ein 3er-Pack, den es da schon gibt, ne? Und dann nochmal so ein 2er-Pack dazu und dann ist man eigentlich schon gewaschen und gekämpft für so ein Turnier als neuer Spieler. Gut, jetzt mal über Manöverschablonen, Würfel und ne, das Zubehör mal, wenn man das mal beiseite lässt. Aber rein von den Schiffen her, finde ich, gibt es jetzt viel bessere, also oder auch dann in Zukunft, wirklich gute Möglichkeiten, hier in das Spiel zu starten als neuer Spieler.
Ja, definitiv.
Einfacher und besser wie vorher.
Ja, da hast du recht. Also das, da kann ich dir.
Gerade wenn man so Schiffe hat wie ein Y-Wing oder wie ein Z95, hey, da setzt man ja doch schon mal zwei aufs Feld, ne? Und es ist schön, wenn es sowas dann auch im Zweierpack gibt. Gerade so ein Z95, weil wenn ich mal zurückblicke, so 2.0, wenn man es neu gekauft hätte da, oder 1.0, sich so einen einzelnen Z95 kaufen. War jetzt nicht so prall, ne, das Erlebnis.
Ja, ich glaube, den habe ich mir einmal gekauft, nur damit ich ihn hab. Ja, also da, ja, ich hatte ihn ja
glaub,
schon.
Ich glaube, ich hatte mir zwei gekauft bei den Rebellen. Und bei Scum war ja im Dreierpack damals drin. Aber egal. Also so ein Zweierpack fühlt sich schon gut an, macht Sinn bei so kleinen Schiffen, die wahrscheinlich auch punktemäßig günstig sind, dass die im Doppelpack gibt. Ne?
Ja, ich glaube auch, hier muss man vielleicht auch einfach sagen, es ist halt. Ja, es macht es leichter, einmal eine Staffel zu bauen, aber auch, ich glaube, für die Produktion ist es vielleicht auch einfach wesentlich sinnvoller. Ja, wenn man halt dann, ich meine, natürlich gibt es dann viele, die sagen, oh, ich habe jetzt aber schon das Schiff, also jetzt bei den 2.9 vielleicht nicht, aber bei den Y-Wings, ich habe ja das Modell schon, ja, aber es ist halt trotzdem ein neues Schiff. Es ist ein BTA NR2 gewesen und nicht ein BTA Y-Wing von den Rebellen oder sonstiges. Es ist immer noch ein Ticken anders. Bei einem ARK 170 verstehe ich es vielleicht, ja, den hat man dann vielleicht, aber den gibt es nicht im Zweierpack, von daher keine Rede. Da
braucht man auch nicht im Zweierpack. Das ist ein Schiff, das kann man auch einzeln gut kaufen, das macht doch einer alleine Sinn. Der Z95 von den Klonen, der unterscheidet sich aber jetzt auch nur optisch oder auch technisch von dem.
Der ist auch technisch anders. Also Z5, also jetzt mal rein aus der kanonischen Sicht ausgesehen, ist der technisch auch anders. Also der ist natürlich der hat eine größere Spannweite. Also die Flügel sind schon wirklich auch so, wie es auf dem Bild auch zu sehen ist. Der ist breiter als normaler Z95. Der hat auch andere Antriebe. Der hat auch eine andere Bewaffnung. Wurde als einer der Vorgänger vom X-Wing, ja, vom klassischen T-65 X-Wing ja gehandelt. Von daher, ja, also der ist schon ein Ticken anders aufgebaut oder technisch auch hinterlegt. Jetzt im Detail kann ich dir jetzt aus dem Stegreif auch nicht sagen, müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, aber so prinzipiell, ja, nicht nur die Optik, da ist auch inhaltlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass der zum Beispiel nicht so schnell fliegen kann oder dass der vielleicht ein bisschen weniger blaue Manöver hat. Ist halt die Frage, wie viel blaue Manöver hat denn eigentlich ein normaler Z95?
Das sage ich dir sofort, das wird nämlich nicht viel sein. Normaler Z95 hat fünf blaue Manöver.
Fünf Stück.
Eins, ja. Zwei, drei geradeaus und die Zweier Banks sind blau, das war's.
Mhm. Ja gut, dann hat der vielleicht sogar eins weniger. Also der Antrieb müsste schlechter sein, meines Wissens nach. Dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass der die vier geradeaus sogar in rot ist. Dass der
möglich,
wobei, oder? Eigentlich so ein Z95 müsste ja schon, dürfte, nee, der darf nicht, der darf kein rotes Geradeausmanöver haben. Kann vielleicht sein, dass der, keine Ahnung, dass dem dann die Ecken vielleicht ein bisschen noch anders werden. Aber das wäre jetzt auch zu viel der Mutmaßung, ehrlicherweise.
Aber eine Mutmaßung ist wirklich enorm wichtig an der Stelle. Ist die Frage, gibt es wieder ein Oddball im Z95 zum Beispiel? Ne?
Eine gute Frage und ich würde sagen, ja. Es gibt kein Schiff der Galaktischen Republik, wo Oddball, also kein Klonschiff, wo Oddball nicht drin fliegt. Darf es nicht geben. Die Jäger müssen den haben. Sonst macht es nicht wert.
Wollen wir mal eine Wette abschließen? Ich weiß noch nicht, um was wir wetten, aber ich würde jetzt einfach mal wetten. Ich wette jetzt, dass wir werden noch eine Republik-Crew-Karte bekommen. Oder Gunner. Oddball.
Okay. Meinst du echt?
Ja, das muss einfach sein. Als Gunner würde ich sagen, am besten. Ja.
Damit er auch ins Starty Gunboard passt.
Ja, das genau. Damit er einfach auf jedem Schiff vertreten sein kann. Also ich bin mir sicher, das kommt noch. Also ich wünsche es mir wirklich von Herzen. Einfach der Vollständigkeit halber. Es muss einfach sein.
Und wenn nicht, dann mache ich dir eine.
Super.
Kriegst du von mir. Das ist ein Special Offer.
Quasi. Sehr schön. Also ich sag mal, der erscheint auch, und zwar innerhalb der nächsten, nach dem Z95, innerhalb der nächsten zwei Republik-Packs kommt Oddball. Als Crew oder Gunner, was von beiden ist mir egal.
Wobei ich mich da frage, was die noch bringen sollen, wollen.
Shuttle.
Ah, okay, also wir bräuchten noch irgendwie noch eine andere große Base für die Republik.
Ja, genau. Was haben wir an großen Bases? Das Lati Gunship und den.
Nee, Lati hat Medium
Base. Stimmt, hat noch Medium Base.
Nur die
Gauntlet. Die Gauntlet. Und die zählt nicht so richtig für mich als Republikschiff. Nicht, es ist es zwar eins, ja klar, aber irgendwie So vom Feeling her.
Ja, ja, das ist so das Theta-Shuttle, das Vorgänger vom Lambda, das wäre sowas, was noch kommen müsste eigentlich. Weil das gab's ja auch in Episode 3, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist ja Captain Kagi, wird ja sogar namentlich erwähnt Ende Episode 3, der soll das Schiff fertig machen. Also von daher...
Prima, dann brauchen sich gleich wieder einen Piloten weniger ausdenken.
Also einen Piloten haben sie schon drin. Einfach so zack, on the fly.
Super. Ja, also würde ich nehmen, AMG, würde ich fliegen.
Wenn ihr mir zuhört, ihr wisst Bescheid.
Ich mag immer noch große Shuttles. Bitte, AMG. Ne? Schickes Shuttle für die Republik.
Genau. Nicht für die Republik, aber für Scum gibt es ja die Razor Crest. Und jetzt fragt man sich, was will er denn jetzt eigentlich? Jetzt kommen wir zu einem sehr schönen Part dieses Podcasts, dieser Folge. Und zwar, der ein oder andere wird wissen, dass zumindest in der X-Wing-Szene Waschbären und Kühe sehr viel miteinander zu tun haben. Und zwar wir von den Raccoons und unser Freund Dodo, wer ihn nicht kennt, würde mich wundern, er ist eigentlich immer vertreten, auch bei der SAG sehr stark. Und der hat mich angeschrieben gehabt und hat gesagt, Mensch, ich würde euch gerne was an die Hand geben. Ich sponsor euch eine Razor Crest, die ihr mal in einer eurer Folgen verlosen könnt. Und das wollen wir jetzt gerne tun. Also erstmal Dodo an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an dich, dass du das überhaupt gemacht hast, dass du dich da freiwillig gemeldet hast, gesagt hast, Mensch, ich würde da gerne was tun. Finde ich super, tolles Engagement für die Community. Was ihr tun müsst, um diese Razor Crest zu gewinnen, also ganz wichtig, das ist englischsprachige Razor Crest. Wir wollen von euch Erfahrungsberichte haben zu euren 2.5 Spielen. Wie findet ihr 2.5? Wie hat es funktioniert bislang? Also es gibt auch kein richtig und kein falsch. Es gibt wirklich einfach, ihr sendet es ein und ihr sagt uns, wie es euch gefallen hat. Also es wäre schön, wenn es nicht nur ist super ist. Also es wäre schon schön, wenn vielleicht ein bisschen wirklich auch was ausgeschrieben ist, ein bisschen was länger, nicht nur so irgendwie so zwei Worte dazu. Und am Ende wird das Ganze per Zufall ausgelost. Der Dodo wird euch dann die Razor Crest schicken. Und ich hatte mit ihm besprochen, das weißt du jetzt nicht, René, das hatte ich jetzt nicht thematisiert. Wir würden das gerne am 1. Mai wollen wir Einsendeschluss machen. Also alles, was bis einschließlich 1. Mai bei uns reinkommt, sind jetzt 3 Wochen, wenn wir mal von heute abgehen, wären das 3 Wochen. Und alles, was reinkommt, fließt mit in den Pott, wird dann am Ende, wie gesagt, dann ausgelost. Ihr findet in den Shownotes die E-Mail-Adresse für die Raccoon Specialists. Da schickt ihr es uns bitte hin und dann werden wir das quasi uns anschauen, werden dann wir werden dann natürlich auch den Gewinner, der dann ausgelost worden ist, dem seinen Bericht werden wir uns dann nochmal ganz genau angucken, vielleicht auch beim nächsten Mal ein bisschen daraus referieren, mal schauen, was da so gesagt
wird. Seid vorsichtig, was ihr da schreibt, wir lesen es vor.
Ja, jedes einzelne Wort.
Aber auch nicht als Herausforderung sehen, ich schreibe jetzt mal echt ein paar ganz smarte Sachen, weil die müssen es ja dann vorlesen. Nein, damit disqualifiziert euch automatisch. Es muss natürlich immer noch auf sich 2.5 beziehen und B, es soll auch ein Erfahrungsbericht sein, also nicht nur Erfahrungsstichpunkte, sondern wirklich auch ein Erfahrungsbericht, wo man merkt, hey, ich habe mich mit 2.5 mal befasst. Ich meine, es nicht, man muss da technisches Detail gehen. Man kann einfach nur schreiben und wirklich das einen schönen Text, dass man Spaß dran hat. Auch das ist okay. Auch das ist ein Erfahrungsbericht.
Aber auch wenn man keinen Spaß dran hat, also das zählt auch. Also es gibt keinen richtig und keinen falsch.
Ja, keinen Spaß dran haben ist auch in Ordnung, aber nicht schreiben, einfach nur alles ist schlecht. Mhm. Das zählt nicht.
Genau das. Ja. Und Shownotes findet ihr nochmal alle Informationen dazu, die packe ich euch da rein. Und dann werden wir am 1. Mai das Ganze auslosen. Also eigentlich wäre es cool gewesen, wenn wir es irgendwie als Ostergeschenk hätten machen können, aber das ist dann doch zu knapp für die nächste Woche, finde ich. Und von daher werden wir es einfach 2 Wochen nach Ostern
machen. Dann machen wir einfach ein Star Wars Geschenk draus hier 4. Mai.
Ja, zum 4. Mai, genau. Dann ändern wir es doch einfach. Dann machen wir es doch wirklich. Dann Einsendeschluss ist jetzt hier an der Stelle. Ich werde es so reinschreiben am 4. Mai, am Star Wars Tag. Da ist dann Einsendeschluss bis dahin und dann wird auch da ausgelost. Das finde ich irgendwie cool. Soweit habe ich gar nicht gedacht. 4. Mai fände ich da sogar sinnvoller. Was sagst du dazu? Geht das klar?
Dreimal gut für mich.
Dreimal gut. Dann ist es dreimal gut für uns alle. Das ist super. Also 4. Mai.
4. Mai. Schöner Star Wars Tag. Mit.
Yay!
schönem Star Wars Preis.
Genau, okay. Also kann sich einer an dem Tag richtig freuen.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Gut, ich würde sagen, wir sind eigentlich jetzt so mit unseren Themen durch.
Sind wir.
Hast du noch was zum Abschluss? Ich glaube, eigentlich hatten wir nichts mehr, ja?
Nichts Konkretes mehr, zumindest nichts mehr, was unsere Themen betrifft.
Nö.
Deshalb würde ich einfach sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß. Es war schön, Dennis. Dankeschön.
Ja, danke auch dir. Schön, dass wir die Zeit gefunden haben. Und wir behaupten zwar immer wieder, der nächste Podcast dauert nicht so lange, aber es ist ein anderes Franchise sagt, ein Zauberer kommt niemals zu spät, er kommt immer dann, wenn es ihm passt. Und das machen wir auch. Also auch ein X-Film-Podcast kommt dann, wenn es passt. Und manchmal auch schneller als erwartet. Von daher schauen wir mal, was so die nächsten Wochen bringen in der Community oder auch im X-Wing, in der X-Wing-Welt. In diesem Sinne würde ich sagen, René, danke dir nochmal für deine Zeit. Danke euch allen fürs Zuhören. Wir hören uns in Bälde wieder.
Zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.